Pro und Konter diese Woche ohne Herr Kessler, dafür mit einem Punkt gegen Deutschland, mit der Voraussage, was alles noch passiert. Also vielleicht die, die gerne Cliffhanger haben und Spannung, sollten jetzt gar nicht weiterhören, weil wir sagen schon, wie die EM ausgeht. Mit der Frage, wie gut das die Deutschen sind. Und dann besprechen wir alles andere im Einspruch.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Neue Woche, neues Glück heisst es auch am 24. Juni, am Tag nach dem grossen, dürfen wir sagen, grossen Ehematch, wo die Schweiz den Deutschen geliefert hat, erst in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert. Der Ausgleich durch Niklas Füllkrug hätte, glaube ich, dazu geführt, dass der grösste Füllkrug-Fan vom Land, Dino Kessler, spontan zu einer, ich weiß nicht, Hauptkonzert macht er, glaube ich, nicht, aber ich glaube, er ist mit einem Velofahrer jetzt einfach läutend um den Greifensee herum. Darum lässt er sich leider entschuldigen. An seiner Stelle da Stefan Roth, herzlich willkommen.
Ja, ich bin froh, dass ich da sein darf. Noch kurz korrigierend, ich glaube, Dino Kessler ist nicht, macht nicht den Greifensee unsicher, sondern ist in der Region Flughafen unterwegs.
Panzerpiste?
Ja, so als Warnung, aber die kommt wahrscheinlich, erreicht unsere Zuhörer zu spät.
Die kommt für alle Beteiligten wahrscheinlich nachher zu spät. Flughafen ist mit dem Velo ganz fies übrigens, ich verfahre mich jedes Mal, aber er wird wissen, was er tut.
Der Dino hat sich vorgenommen, das mal anzuhalten, wenn er den Flieger zuschaut. Er hat das ja schon anders gemacht mit Folgen.
Genau, man hat es dem Gesicht können ablesen, was das Problem war. Aber lass uns doch, ich halte es mit guter alter Fußballtrainer-Rhetorik, lass uns nicht über die reden, die nicht da sind, sondern über das, was passiert ist.
Du meinst das 1-1 aus unserer heutigen Sicht gestern Abend. Es war begeisternder Match zum Schauen. Mir hat gefallen, wie die Schweiz gespielt hat. Ohne unnötige Zurückhaltung. Oder? Man ist draufgegangen, hat das gemacht, was die Gegner vorher vielleicht zu wenig gemacht haben. Man hat weht, man hat sie gestört, man hat gepresst, man ist viel gelaufen. Das hat mir sehr gefallen. Ja.
Die Schweiz hält, man würde jetzt sagen, wenn Schweiz-Deutschland 1-1, sagt man normalerweise, die Schweiz hält das Unentschieden gegen Deutschland. Jetzt läuft der Match aber so, dass er dann und da in der ersten Halbzeit 1-0 schießt. Dann hat der Ruben Vargas die Chance zum 2-0. Also er schießt ein Goal, das dann nicht zählt, weil er wenige Zentimeter im Offside gestanden ist vorher. Und dann kommt die 92. Minute, wo der Füllkrug ausgleicht. Flanke David Raum, zwei Einwechselspieler, die für die Deutschen noch Kohlen aus dem Feuer holen. Darum stellen wir schon wieder eine Klischee-Frage. Punkt gewonnen oder am Schluss doch den Sieg fürs Spiel?
Ja gut, den Punkt kann man fast nicht sagen, weil der Punkt bringt rein gar nichts. Das Resultat da hätte man auch verlieren können, so gesehen. Aber die Leistung war natürlich sehr gut gewesen und somit kann man sicher nicht unzufrieden sein. Schon schade, dass man jetzt den historischen Sieg noch verpasst hat am Schluss, weil man die Flanken auch zulässt. Oder? Also ich meine, der Füllkrug dann in der Mitte, die Maschine, oder? Das ist schon... ist nicht einfach zu verteidigen. Er steigt dann nur und ist auch nicht so niemand so richtig nahe dran. Aber die Flanken verhindern müsste man doch irgendwie, sagt man so, wenn man so locker zuschaut im Fernsehen.
In der 92. Minute Silvan Widmer, der dort im Raum zu viel Kalauer Raum lässt. Die Flanke kommt dann sensationell gut. Und du sagst, also, ich glaube, Antonio Rüdiger war der nächste Mann beim Füllkrug. Also nochmal ein Deutscher, wo hinten dran auch noch gewartet hat. Jetzt hat man den Rüdiger gesehen, köpfeln ein paar Minuten vorher.
Was wäre besser gewesen,
wenn es gefährlich geworden ist. Genau, also wäre jetzt schon noch einmal meine Wahl gewesen, den Rüdiger den Abschluss zu suchen per Kopf. Ja, und dann macht er sie gut. Ja. Wie du sagst, es ist in der Schweizer Hintermannschaft einiges durcheinander geraten in dieser Situation. Die Innenverteidigung eigentlich ein bisschen nach außen gezogen worden. Dann stand Xhaka und Rodriguez eigentlich um die zwei oder drei Deutsche waren es, glaube ich, insgesamt sogar, die dort am hinteren Pfosten versuchen, noch etwas auszurichten. Ein bisschen dumm gelaufen, aber es hat schon wehgetan. Also,
es hat wehgetan, ja. Eben, es ist halt natürlich schon, irgendwie, die Deutschen haben noch mal alles reingerührt, was kam, sehr viel Strafraumpräsenz und ja, die Kräfte haben ein bisschen nachgelassen. Oder? Das ist die Kehrseite von der Medaille, wenn man so aufwendiges Pressing spielt, immer wieder auf die Leute geht und sagt, die Innenverteidiger, also die Dreierkette sind immer rausgestochen, das ist auch sehr schön zu sehen, dass, dass man nicht nur einfach gestanden ist und gewartet hat. Am Schluss ist man ein bisschen näher an das hergekommen, dass man gestanden ist. Und ich würde sagen, zu Recht ist man müde gewesen, oder? Verständlicherweise.
Ja, es hat Gründe gehabt, warum man müde war. Das ist ja dann, also, wenn man den Match anschaut, muss man sagen, die Deutschen gleichen ja nicht unverdient aus. Sie haben mehr Aktionen im gegnerischen Strafraum gehabt, ganz klar. Die ganz grossen Chancen allerdings, die haben ja dann gefehlt. Also, der Akanji Grätstein ist eine Kimmich-Chance weg dort. Aber du hast im Ansatz halt, es muss halt nicht viel passieren, wenn du immer in Strafraum nahe bist oder sogar im 16er, es muss nur einmal ein Rädchen nicht ineinander hineingreifen beim verteidigenden Gegner und dann kommt es eben so raus wie beim Ausgleichsgoal. Darum kann man ja, ja, also gestohlen haben sie sicher nicht, den Ausgleich. Also, und das sagen wir aus Schweizer Warte natürlich jetzt hier entspannt. Wir hätten die drei Punkte verdient, glaube ich.
Ich finde auch. Also, ich kann, wie immer versuche ich auch noch die Match auf dem englischen Fernsehen zu schauen, wenn es geht. Und es ist interessanter, auch so die Aussenwahrnehmung anzuhören. Und die sind begeistert vom Auftritt der Schweizer und haben gefunden, dass man das eigentlich fast nicht besser spielen kann oder sehr gut gespielt hat auf jeden Fall. Ja, es ist, ich finde es schon schade. Es tut schon weh. Es macht halt schon noch Spass, die Deutschen zu schlagen und dass sie es auch wissen, dass man sich schlagen kann. Ja, im Eishockey hat man das einmal erleben nach all diesen harten Niederlagen. Ja, es wäre schon auch schön gewesen, man hätte können im Fußball nachdoppeln. Die andere Frage ist das für den weiteren Verlauf des Turniers wichtig oder nicht? Ich habe nicht das Gefühl.
Also, ich meine, ein Vorteil hat ja die Tatsache, dass man die Gruppe jetzt nicht gewonnen hat. Man trifft im Viertelfinale nicht auf Spanien.
Du redest schon vom Viertelfinale. Das ist natürlich
ist mir klar,
der zweite Schritt vor dem ersten.
In dem Moment, wo ich sage, ich höre mich reden und merke, natürlich, man muss selbstverständlich zuerst Achtelfinale gewinnen, aber...
Du kennst die Formel von Spiel zu Spiel, oder?
Ja, das überlasse ich aber denen, die die Spiele spielen und coachen. Und ich finde, wir dürfen natürlich ein bisschen weiter schauen. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir haben... Wenn wir Gruppe gewonnen hätten, wären wir gegen zweit von der Gruppe C gekommen. Das ist England, Dänemark, Serbien. Diese Gruppe, ich bin sehr froh, bleiben uns die Serben das mal erspart. Ist jetzt wirklich okay, dass sie dann erst in der Nations League wiederkommen im Herbst. Aber ich meine, man könnte argumentieren, Dänemark, England, beides machbar, so wie man die Auftritte bis jetzt an dieser EM kann einschätzen kann. Und dann... Würde aber im Viertelfinale Spanien warten. Jetzt
nicht.
Hast du ein Achtelfinale mit was sind es? Kroaten, die Italiener oder die Albaner?
Möglicherweise kennen unsere Zuhörer dann, wenn sie es hören, schon den Gegner.
Stimmt. Und dann ist England möglich im Viertelfinale zum Beispiel. Oder? Also, ich jetzt gerade gesagt habe, ist grundsätzlich machbar. Also, was grosse Worte sind und was vor allem damit zusammenhängt, wie die Engländer bis jetzt auftreten sind. Aber das können wir vielleicht später noch besprechen. Also, das könnte ein positiver Effekt sein, tatsächlich. Aber natürlich, du musst, Achtung, jeden Gegner schlagen zuerst einmal. Und natürlich, in einer K.O.-Phase ist ja, die Geschichte dann schon noch mal ein bisschen anders.
Eben, ich glaube, also als Gegner auslesen kann man selten. Und wenn man es kann, sollte man es vielleicht besser lassen. Weil man muss ja dann nehmen, was kommt. Und das klingt jetzt ein bisschen banal, aber so funktioniert es dann auch, dass man sich auf das vorbereitet, was vor einem liegt und noch nicht am Viertelfinale, wie du jetzt schon denkst. Also so viel Optimismus habe ich jetzt schon noch nicht. Das muss ich zugeben.
Ja, man kann es nachher noch diskutieren. Wir haben jetzt eben gesagt, es tut ein bisschen weh. Das Wort historisch würde ich so gerne ein bisschen inflationär gebraucht. In dem Fall wäre ein Sieg gegen Deutschland in einem Pflichtspiel historisch gewesen. 1938 der letzte Sieg. Damals im WM-Achtelfinale in Paris, Prinzenpark. 4-2, nach 0-2 Rückstand übrigens. Muss ein Wahnsinnsspiel gewesen sein. Gegen Grossdeutschland noch dazu. Wir erinnern uns, sehr dunkle Zeit. Die deutsche Mannschaft dort schon mit ich glaube, österreichischen Spielern ergänzt. Ja, also das ist ein grosser Sieg gewesen, tatsächlich. Im Kontext von der Zeit natürlich noch mal ein bisschen spezieller. Aber das ist sehr lang her. Seither hat man ein paar Ehrenmeldungen gehabt. Zuletzt haben wir unentschieden gespielt, zweimal gegen Deutschland in der Nations League. Ist jetzt aber auch schon in 4 Jahre her. Also, es wäre eigentlich mal wieder an der Zeit gewesen, in einem Ernstkampf die Deutschen zu schlagen. Und sie wären reif gewesen.
Eben wenig gefehlt. Und vielleicht im Nachhinein sagt man, ja, wenn der Vargas seinen Lauf ein bisschen dosieren kann. Ich habe das die Kollegen auf dem englischen Fernsehen haben dann genau das gefunden, sei der Fehler gewesen an dem Goal. Den Pass können wir nicht früher spielen. Ja, ich weiss jetzt auch nicht genau, wie der Vargas das hätte schaffen sollen. So.
Ja.
Das Licht einbremsen, ja, und dann gleich noch Schwung haben. Der Abschluss war sehr gut gewesen. Eben, das tut ein bisschen weh. Der Schuss vom Xhaka ist müh höher oder nicht der Neuer im Goal, dann steht auch 2-0. Der viel kritisierte Neuer, aber der immer wieder mal auch noch zeigt, dass er gleich kein schlechter Goal ist und die Grösse immer noch hat, wo andere Goals nicht haben. Oder?
Ja, also, meine, wenn man jetzt nach vorne schaut, kann man natürlich auch sagen, die Schweiz ist eigentlich gut aufgestellt, um jetzt, wenn in der Tendenz eher grössere Mannschaften als Gegner kommen, zuzuschlagen, weil das ist jetzt so ein bisschen die Vorlage, das Deutschlandspiel, oder? Also man hat schnelle Offensivkräfte und man hat Speed. Man hat den Doi, der sowieso auch nicht davon läuft, also das Laufduell gegen Antonio Rüdiger, wo, ich glaube, der Rieder spielt einen Steilpass, der sieht aussichtslos aus im ersten Moment und der Doi geht dort hinten nach und nimmt dem ein paar Meter ab und der Rüdiger ist jetzt auch nicht langsam. Vargas, der reinkommt, der schnell ist, der Amdouni, der schnell ist, der Dua ist schnell. Wer hat angefangen? Der Embolo, logischerweise. Stimmt, den haben wir noch gar nicht erwähnt, wo, finde ich, eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ja. In der ersten Halbzeit hat er ein bisschen die Schrobflinte dabei gehabt, was so genau die Streuung von seinen Pässen hat. Er hat ein paar Unsauberkeiten gesehen, was ja auch immer unser Problem ist.
Aber er ist natürlich schon ein Spieler, der den Gegner nicht einfach ruhig schlafen lässt und ein bisschen wartet, bis der Match fertig ist. Er beschäftigt den Gegner, bewegt sich gut, stellt den Körper sehr gut rein. Und ja, also ich finde, mir hat er eigentlich auch gefallen. Natürlich ist es jetzt nicht ein Masterclass gewesen, dass er allen um die Ohren gelaufen ist und einen nach dem anderen reingehauen hat. Das Resultat zeigt das ja schon. Aber, aber mir gefällt er gut. Ich habe das Gefühl, er ist immer gut. Ja, ich habe nicht gedacht, dass er so schnell auf das Niveau kommt. Man hat ihn behutsam aufgebaut und eigentlich, ja, das Timing stimmt. Achtelfinale sollte dann vielleicht nochmal das Goal drin liegen, oder?
Genau, also jetzt hat er 60 Minuten gemacht, das ist offensichtlich klar. Also das wird man im Voraus so festgelegt haben. Mehr nicht, das heisst, im Achtelfinale gehen wir davon aus, bis am Samstag kann er sich jetzt gut erholen. 70 Minuten, 75 Minuten vielleicht möglich. Ja, und dann das zweite Turniergoal wäre dann eigentlich jetzt Zeit. Und wie du sagst, also seine körperliche Präsenz hat schon noch einmal ein völlig neues Spiel, ein völlig neues Element in das Schweizer Spiel hineingebracht. Also die Thaas und Rüdigers dort hinten bei den Deutschen, die ja selber jetzt auch durchaus etwas darstellen, die haben also ihre liebe Mühe gehabt. Das lässt dann schon hoffen, dass in der nächsten Runde, wenn man auch davon ausgeht, dass er ja, dass ein Embolo vielleicht jetzt auch also ein bisschen mehr noch in die Match-Fitness rein kann spielen. Ja, ist liegt sicher was drin.
Ja, eben dadurch, er jetzt nicht so viel gespielt hat, eben, also die Frische sollte noch da sein, wo man ja manchmal dann vielleicht nach ein paar Spielen, nach einer längeren Pause, nicht gerade sofort wieder die ersten Matches noch da ist und dann wieder weggeht. Ja, ich habe das Gefühl, es ist ein gutes Timing. Es könnte, oder? Und er hat ja auch schon eine gemacht, also es ist jetzt auch nicht so, dass einer von diesen Spielern ist, was an dieser WM gibt, wo einem Goal noch nachrennen. Das ist nicht der Lukaku, wo schon 3 Goal gestrichen worden sind. Ja.
Ja, nein, das ist so. Jetzt muss man vielleicht noch sagen, ein kleines Schwein haben wir auch gehabt. Das geben wir zu. Falls jetzt da liebe Freunde mit Nähe zu Deutschland an den Empfangsgeräten sitzen und sich die ganze Zeit ärgern. Ja, aber Kollegen, ja, es hat Sicherheit Penalty können geben. Also der Wittmer, der Herr Bayer umarmt, das ist auch schon gepfiffen worden, das dürfen wir, glaube ich, zugeben. Wenn der Havertz zu Boden geht in der einen Szene, ja, könnte auch unangenehm werden, aber er geht nicht zu Boden, was wir ihm hoch anrechnen.
Und da haben wir noch nicht davon geredet, dass vielleicht auch der Herr Thaar noch eine zweite gelbe Karte hätte können.
Wäre ein Punkt.
Vielleicht aber auch noch ein anderer Spieler auch noch, vielleicht ein Deutsch, vielleicht auch mal noch ein bisschen knapp gewesen an einer zweiten Karte. Darum glaube ich, hat man ihn richtigerweise ausgewechselt. Das,
ja.
Man braucht den wahrscheinlich auch im nächsten Match wieder, oder? Mit seiner Dynamik und seiner Physis und seiner Schnelligkeit.
Ich muss ja sagen, die Linie vom Schiedsrichter, die jetzt ein bisschen kritisiert worden ist, und sie ist nicht ganz konsistent gewesen. Okay. Aber die Tendenz, eher einmal mehr etwas zu laufen, das gefällt mir noch. Also jetzt nicht nur, weil dass der Schweizer zu gut kommt, wo logischerweise als Mannschaft, die ein bisschen weniger Möglichkeiten hat, nicht so viel, gerade in der Offensive, beschlagene Stars, technisch, wie es die Deutschen haben. Natürlich hilft das ein bisschen, wenn du zulängen kannst, logisch. Aber ich glaube, es ist auch gut fürs Spiel, wenn grundsätzlich mal klar ist, im Zweifel lassen wir laufen.
Ich bin auch überrascht über die Kritik von Urs Meier oder von Julian Nagelsmann am Herr Orsato. Oder? Ich habe gefunden, der hat das Spiel eigentlich so geleitet, wie ich es noch gerne habe. Es ist etwas gelaufen, man hätte ein bisschen den Fuss reinheben, ohne dass gerade jedes Mal... Ja. Klar, man könnte jetzt sagen, die Karte, die der Xhaka bekommt...
Genau.
Ja,
muss man die geben.
Die ist vielleicht nicht ganz so, wie er sonst pfiffen hat, aber... Ich verstehe, was er gesehen hat. Es ist einfach, hat vielleicht schlimmer ausgesehen, als es war, wenn man die Zeitlupe anschaut. Ja, ich habe dann kurz das Blut gefroren, weil ich gedacht habe, der Xhaka hat sicher schon eine geile Karte.
Nein, eben
er
nicht.
Nicht. Und er spielt eine sehr, sehr gute Europameisterschaft. Und was wir vorher noch kurz, und das muss noch vielleicht gleich noch erwähnt werden, man hat ja die Deutschen schon zweimal vorher gesehen und dann haben wir immer das Gefühl gehabt, warum presst niemand den Toni Kroos? Der Mann kurz vor Ruhestand, der eigentlich schon fertig ist. Und die Schweizer haben gesagt, das kann man schon. Also das geht man. Und das ist sicher auch keine schlechte Idee. Aber gut, auf das kommen wir vielleicht später dann nochmal zurück, wie es für die Deutschen weitergeht.
Ja, aber es war spannend, oder? Es war eigentlich eine Teilzeitarbeit für Rieder und Embolo. Die zwei, die eigentlich im Wechsel im Kroos auf die Füße gestanden sind, würde ich jetzt mal sagen. Dann hast du Phasen gehabt, wo der Xhaka ins Spiel gekommen ist, gerade wenn der Kroos seine Position ein bisschen gewechselt hat, ist plötzlich dann der Xhaka auf dem Kroos gewesen. Aber hauptsächlich gerade in der ersten Halbzeit, wo man es wirklich gut gemacht hat, Rieder sehr oft dort oder dann eben der Embolo. Und mir hat es schon gedacht, dass man das im deutschen Spiel ein bisschen angemerkt hat.
Also ich finde, das war der Schlüssel gewesen, dass man das, und das ist sicher ja nicht irgendwie einfach zufällig passiert.
Nein.
Man fragt sich, warum nicht vorher schon jemand auf die Idee gekommen ist, aber das soll nicht unsere Sorge sein.
Ja, die Ungarn sind auch nicht auf die Idee gekommen, auf einen Granit Xhaka zu gehen, was nachher die Schotten gemacht haben, was sehr gut funktioniert hat. Von dem her, ja, man muss ja wahrscheinlich dann immer ein bisschen überlegen, pick your poison, oder? Wer nehme ich raus und was ist der Preis dafür? Die Schweizer haben das Zentrum zugemacht, dafür auf der Aussenbahn wäre wahrscheinlich etwas zu holen gewesen. Das
aber die Deutschen sind natürlich eher, entweder es kommen gerne durch die Mitte mit schnellen Kombinationen in den ersten Match oder sonst die Verlagerungen vom Kroos auf, meistens auf den rechten Flügel, wo dann irgendwie Kimmich einmal aufgerückt ist oder in den ersten Match. Das hat man so jetzt nicht gesehen.
Nein,
das stimmt. Das hätte der Schweizer können wehtun natürlich, aber man hätte es halt schon im Ansatz können ersticken und das ist, also der Plan ist sehr gut umgesetzt worden, solange die Kräfte gelangt haben. Und ja, ich wüsste jetzt auch nicht, ob wir noch mehr Wechsel machen. Ich habe gefunden, die Idee, die drei offensiven Leute zu wechseln, um dort wieder zu pressen, ist sehr gut gewesen.
Es hat ja fast funktioniert. Also es wäre am Duni auf Vargas, das ist fast 2-0 gewesen, um ein paar Zentimeter. Ja.
Ja.
Mit zwei Eingewechselten.
Und dort ist ja, glaube ich, auch noch eine Art ein Absatztrick vom Dua noch vorausgegangen, wenn ich nicht ganz alles durcheinander bringe. Also ja, die haben ihre Momente gehabt. Aber ich frage mich, hat man dann doch nur drei Wechsel gemacht im ganzen Spiel? Hätte man noch zwei mehr sollen machen, vielleicht, um das Goal am Schluss zu verhindern? Vielleicht wäre ein frischerer Spieler dort draussen gewesen, im Raum.
Also du hättest den Stergiu früher für einen Widmer gebracht. Irgendwann mal.
Ja, die Position rechts aussen macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, weil der Stergiu hat sicher Potenzial. Bei denen, was ich bis jetzt von ihm an dem Turnier gesehen habe, hat mich ein bisschen nervös, unsicher gedunkt. Und der Widmer, habe ich das Gefühl, gegenüber seinen besten Zeiten ist er einen halben Schritt, vielleicht sogar einen ganzen Schritt, ich weiß nicht, ob man das so genau messen kann, ein bisschen weniger schnell, sagen wir es mal so. Und seine Dynamik ist ja doch ein Teil von seinem Spiel eigentlich. Ja. Das macht mich in Sorge, die Position. Je nach Gegner könnte es dann dort schon Spieler geben, die diesen Bereich besser bespielen als die Deutschen, die den Mittelstädten das höchste der Gefühle gewesen, was dort draussen kann, wo jetzt kein schlechter Spieler ist, aber jetzt auch nicht permanent sie am Mittelstürmer auf den Kopf serviert hat.
Nein, das kann man definitiv sagen. Also beim Stergiu, das ist, was du sagst, ja, das sehe ich, oder? Gleichzeitig kannst du natürlich kannst wie hoffen, dass ein Spieler, der jetzt eigentlich in ein funktionierendes Team hineinkommt, der die Chance kommt von Anfang an, wichtig, früh ein, zwei gute Aktionen und dann bist du drin. Hat vielleicht sogar die grössere Upside, als jetzt ein Widmer zu laufen. Wo, stimmt. Wie du sagst, oder? Also man hat das Gefühl, also man versteht jetzt auch, warum er so schwer geht in Mainz in der Rückrunde wieder in die Mannschaft zu kommen nach der Verletzung, die er hatte. Irgendwie, ja, er ist noch nicht so ganz, ist nicht der Silvan Widmer von zum Beispiel von der WM.
Ja.
Und ja, das. Da wird ihm Murat Yakin, wir haben den Namen Murat Yakin noch nicht gesagt, in 20 Minuten, was eigentlich ein gröberes Versäumnis unsererseits ist, wird der Murat Yakin gefordert sein. Jetzt wird er im Moment ja gelobt für sein Goldhändchen aus, das er anlenkt, im Moment scheint es zu funktionieren.
Für seine jetzt, Kreativität.
Genau, also der Fabian Rieder, den er bringt für, was ist das eigentlich, für eine Shaqiri, wenn man so will, im Vergleich zum Schottland-Match. Und auch das hat recht gut funktioniert. Also hat jetzt nicht den grössten Match gemacht, der Rieder, aber sehr produktiven Einsatz, würde ich sagen. Auch vor dem Goal, vor einem einzigen Schweizer Goal, wo er wirklich entscheidend mitwirkt daran, dass es zustande kommt. Jetzt hat er einfach nochmal die Chance zu zeigen, dass er, also nicht der Rieder, sondern der Murat Yakin,
also
dass er zu improvisieren weiss.
Seine drei Erfindungen, Ebischer auf links, was mir sehr gut gefällt, also eben natürlich, weil er dann reinkippt und das Mittelfeld verstärkt. Ja, also mir gefällt Ebischer sehr gut, das ist für mich die grösste Überraschung. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es ein schlechter Spieler ist, überhaupt nicht, aber man hätte sich das gar nicht vorstellen können, zuerst, dass er auf dieser Position so, ich finde, so eine wichtige Rolle ausfüllt, dass er auch mit dem Pressing auch aufgerückt ist. Also, ja, hat mir sehr gut gefallen. So, natürlich, solange Kräfte gelangt haben, sind schon sehr weite Wege gewesen, er spielte fast zwei Positionen, oder?
Also bei gegnerischem Ballbesitz spielt er hinten links und wenn wir den Ball haben, dann, wie du sagst, dann rutscht er eigentlich ins Zentrum rein. Und
ja, und bleibt dann noch dort, oder? Beim Gegenpressing, noch, oder? Also, um können helfen. Und das hat mehrfach sehr gut funktioniert. Und weil das sicher auch eine von seinen Stärken ist. Das ist die erste, finde ich. Die zweite ist quasi die Wiederentdeckung. Quasi die Kisten aufgemacht und Shaqiri auspackt, wo dann das Goal schiesst, wo man sagen kann, ja, schiesst wahrscheinlich nur er. Er steht und eine Sekunde später ist der Ball im Netz. Oder? Also ein anderer hätte vielleicht noch einmal vorgelegt und gewartet. Ja, und eben die dritte Erfindung mit mir. Also von dem her wünschte ich mir fast nochmal eine Erfindung, die mehr ist, als einfach den Stergiu zu bringen. Aber ich muss dir recht geben, vielleicht ist es auch einfacher für den Stergiu in ein Spiel reinzugehen, von Anfang an zu wissen, ich bin da und nicht reinzukommen in ein Spiel, das doch ein bisschen auf den Herden gekämpft ist, wo man muss aufpassen, dass es nicht kippt, wie gegen Ungarn, wo er reinkommt und ein bisschen unsicheren Eindruck auf mich gemacht hat. Ja, man darf dem das auch zutrauen, aber ich hätte noch Lust auf eine Nummernerfindung.
Vielleicht ist das aber eine Überlegung von Murat Yakin tatsächlich, dass er gefunden hat, ich bringe, also der Widmer hätte die gelbe Karte gesehen, dann hätte man auch können sagen, jetzt lassen wir den Stergiu laufen, weil der soll ruhig nochmal ein bisschen Spielzeit bekommen, bevor er dann muss spielen, weil der Widmer gesperrt ist. Möglicherweise war das auch Überlegung. Den jetzt nicht nochmal in ein Spiel reinzuschmeissen, der noch nervöser ist als die anderen vorher, die ersten zwei Matches. Sondern, dass er dann halt einfach startet.
Eben, das dunkelt mich vielleicht in die einzige Sache von dem Kader, wie das zusammengestellt ist, dass man dort ein bisschen dünn ist auf der Aussenbahn, defensiven Aussenbahn. Oder?
Ja gut, jetzt hat der Ardon Yashari noch nicht gespielt.
Hat er noch, dann sehe ich dich jetzt auf der Seite nicht so,
nein,
vom Tempo
nicht.
Her.
Wer weiß? Ich glaube jetzt nicht, dass ein Cedric Cesiger dort rausrutscht. Oder gut, ein Elvedi. Aber das ist eigentlich keiner für die Schiene. Wo ja eigentlich der Widmer ist, also der klassische Schienenspieler jetzt eigentlich gewesen.
für die Zuhörer, die das nicht sehen, Manuel ist gerade mit der Hand am Winken wie ein Verkehrspolizist. Also die Schiene durchab.
Pardon. Auf und runter, genau. Ja. Vielleicht kommt der Herr Ndoye plötzlich nochmal eine neue Position über, wobei ich dort defensiv weiterhin gewisse Fragezeichen hat.
Ich habe keine Fragezeichen. Ich glaube, das ist die Position, mit der er seine Karriere könnte machen könnte. Immer ein Dreierkettensystem auf der rechten Schiene.
Also, dann ist die Forderung klar. Ich glaube, es sollte weitergehen. Was wir jetzt auslassen müssen, sind die Lobeshymne, die Manuel Akanji sich noch verdient hat. Und der Jan Sommer, der mich nicht begeistert hat gestern, nicht nur wegen dem Goal, den er kassiert, der dann glücklicherweise abgekannt wird, wo er einfach schlecht aussieht dabei. Und wo man dann kann diskutieren kann, ist der Boden, der Bau irgendwie die Schuld. Er hat auch sonst die ein oder andere Szene gehabt. Im Strafraum, wo ich das Gefühl hatte, strahlt nicht die ganz grosse Sicherheit aus. Aber vielleicht ist das auch unter dem Eindruck von dem Andrich Goal, der dann aberkannt wurde.
Ich komme immer, wenn so Szenen passieren, die Jan Sommer betreffen, so Nachrichten darüber von Kollegen, die finden, man sollte einen anderen Goalie spielen lassen. Gregor Kobel ist dort, wie bringt man da ins Spiel? Ich bin nicht so begeistert von dieser Idee. Ich habe volles Vertrauen in Jan Sommer. Ich habe jetzt auch gestern gefunden, man streicht ihm das sehr hart an, aber das ist ein fieser Aufsetzer, der ja, auf eine Höhe springt, wo selten ein Goalie dann mit der Hand ist, wenn er in eine Ecke gumpert. Also, und er ist sicher abgelenkt worden durch das klare Foul. Also, ich verstehe nicht, wie man da zwei Meinungen kann haben.
Aber hat man auch nicht, oder?
Ja, doch. Also, ja, der Urs Meier hat auch bei uns dann gesagt, ja, das müsste man dann noch genauer anschauen. Also
im Mittelfeld ist das ein Foul, fertig. Und dann ist es immer doch dort
ein
Foul. Auch
also, es ist sogar noch ein gesundheitsgefährdendes Foul. Also da kann ja noch Verletzungen geben. Also,
er zieht, glaube ich, nicht ganz.
Ja, er ganz trifft durch, ganz, oder? Ja, aber er geht dort rein. Und also, ich finde, das ist für mich keine Diskussion. Ja. Und ich, eben, der Jan Sommer hilft ihm dann auf und dann sagt, ah, da schießt noch einer. Ja, also ich glaube, es hat schon eine Verbindung gehabt mit dieser Szene, die man ja auch in erster Lesung hätte können abpfeifen, oder? Also, wo es eigentlich gar nicht der Wahrheit müssen brauchen.
Also, haben wir das auch geklärt? Wenn wir eins weiter schauen, jetzt, wir haben ein Problem. Es ist Montag, 24. Juni, 12:47. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer merken, es ist relativ kurz vor dem zweiten Spieltag von der Gruppe B und Gruppe B, vor dem letzten Spieltag von der Gruppe B. Und Gruppe B ist die Mannschaft, Gruppe B ist die Gruppe, wo unser nächster Gegner raus wird kommen. Und zwar der zweite Platzierte von dieser Gruppe B. Also ganz kurz, wenn wir uns überlegen, wer möglich ist. Italien ist möglich als Gegner, Kroatien ist möglich als Gegner, die spielen gegeneinander. Italiener haben im Moment den Vorteil, dass sie mehr Punkte auf dem Konto haben. Also sprich, bei einem Unentschieden würden sie Platz 2 verteidigen. Und dann ist noch Albanien im Spiel, der gegen Spanien spielt am Montagabend. Wo bis jetzt wahrscheinlich die stärkste Mannschaft vom Turnier ist, die Spanier. Gleichzeitig aber möglicherweise der ein oder andere Titular werden auslassen. Wer darf es denn sein, aus deiner Sicht, also im Achtelfinale?
Also nicht, dass ich Italien Böses wünschen würde, aber ich könnte mir Kroatien als Gegner gut vorstellen. Eine Mannschaft, die nicht übertrieben schnell ist, die im Mittelfeld, ja, da verrate ich nichts Neues, schon ein bisschen überaltert ist. Und wo vielleicht doch, wenn die Schweizer die Energie wieder auf den Platz bringen, wie im Deutschlandspiel, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, ich sehe keinen Grund, warum man schlafmützig auf den Platz kommt. Oder nicht fit oder frisch sein. Es bleibt ja genug Zeit, um sich zu erholen. Du hast es vorher gesagt. Ja, dann wäre Kroatien eigentlich schon fast ein Traumgegner.
Yes. Ich war vorher im Blickkick zu Gast, wo man uns nicht nur hört, sondern auch sieht. Und ich habe dort auch Kroaten genannt. Und zwar, sie erinnern mich so ein bisschen an einen Schwergewichtsboxer, der den berühmten Kampf zu viel bestreitet. Also die grosse Zeiten erlebt, also gerade an der Europameisterschaft und an Weltmeisterschaften.
Vor allem
an
Weltmeisterschaften.
Stimmt, ja. Grosse Turnier gespielt. Luka Modric, ein sehr, sehr grosser Spieler, historisch betrachtet. Jetzt aber auch, schon bei Real Madrid merkt man, der Toni Kroos wird ihm im Zweifel vorgezogen. Beide älteren Herren zusammen funktionieren sowieso nicht mehr. Und das zieht sich jetzt auch in der Nationalmannschaft durch. Also es ist wahnsinnig behäbig im Moment, langsam. Man hat, ja, Standfußball ist immer ein Herzwort, aber man hat ein bisschen das Gefühl. Also gerade gegen tiefstehende Gegner sind sie sich wahnsinnig schwer. Darum, Kroaten könnten so ein Gegner sein, wo der Name dann am Schluss grösser ist als das, was in der Realität auf dem Platz ist. Eben wie der Mike Tyson in seiner Sportphase oder ein Muhammad Ali, der mehr als ein Comeback gegeben hat, wo man sich hätte fragen im Nachhinein, ist das eine gute Idee gewesen? Eher nicht. Also ich glaube auch, Kroaten könnten uns liegen.
Italien wäre aber schon auch noch nicht, oder?
Also ich meine, Schweiz-Italien tönt mal gut. Samstagabend um 6 Uhr, schön. EM Achtelfinale. Und auch die sind ja bis jetzt überhaupt nicht unwiderstehlich. Oder? Also von dem her.
Gut, eben, du hast vorhin gesagt, Spanien wahrscheinlich die beste Mannschaft an der EM, hat sich das Prädikat eingehandelt mit dem Match gegen die Italien, und wo sehr dominant sind, sehr stark sind. Ich glaube, Italien ist nicht eine so schlechte Mannschaft. Hat einen guten Trainer, der Lösungen sucht, der nicht einfach wartet, bis die EM fertig ist. Wahrscheinlich Lösungen findet. Das liegt, ja, das Paletti traue ich das schon zu. Aber handkrumm haben die jetzt auch nicht einen Sturm, wo man muss sagen, da sind wir schon überfordert, bevor es angefangen hat.
Also, glaube ich auch. Also, meine Italien, gut, man muss fair wie sagen, die Albaner haben sie nachher ein Spiel gemacht. Also, sie sind nach 22 Sekunden in den Rückstand geraten. Das ist ein 1-2 von der EM-Geschichte, wir wissen es. Nach einem grotten Einwurf vom geschätzten ehemaligen Sion-Kollegen Di Marco. Nachher haben sie es eigentlich verdient gewonnen, oder? Gegen Spanien kann man, könnte man auch sagen, kann man mal schlecht aussehen. Also wenn man es aus italienischer Sicht anschauen will, ist vielleicht geworden dann heute Montag Abend tatsächlich. Wie schlägt man sich gegen die Kroaten? Mit den Albanern rechnest du gar nicht.
Ich lass uns mal rechnen, lass uns mal auf die Tabelle schauen, was da überhaupt muss passieren.
Einiges.
Oder, es ist ein bisschen kompliziert. Oder? Sie müssen ja schon mal zuerst Spanier schlagen. Zum noch Zweiten können zu werden, ist irgendwie noch nicht gegeben. Darum ist es fast ein Non-Starter. Aber ich glaube, jetzt Albanien wäre für die Schweiz nicht so ideal. Ja, es könnte schwierig werden, weil das doch eine Mannschaft ist, die sehr vom Konter lebt, wo es noch weniger Ball im Strafraum gehabt als England, was sonst dort führend in dieser Minuskategorie ist.
Also wir wünschen uns Kroatien.
Ja.
Und kommen sie dann über und dann staunen wir: Oh verdammt, die sind immer noch gut.
Dann beruhigen wir so.
Wahrscheinlich sofort. Wenn wir noch kurz über den Gegner von gestern reden wollen, wir haben gegen Deutschland gespielt, wie du weißt. Und jetzt muss man sich schon fragen, Deutschland Heimturnier, sensationell gestartet gegen Schottland, 5-1, haben auch schon davor geredet, Nagelsmann, Wahnsinnsjob gemacht da in ein bisschen mehr als einem halben Jahr, alles umkrempelt. Jetzt kommt es gut, jetzt ist man auf Kurs zum EM-Titel, dann das Spiel gegen Ungarn, das gewinnt man zwar 2-0, sieht aber nicht nur sattelfest aus, also gerade in der defensiven Szene kam, wo man muss sagen, könnte auch anders rauskommen. Jetzt gegen die Schweiz am Rand von der ersten Niederlage vom Turnier, wie gut sind die Deutschen denn jetzt tatsächlich?
Also nachdem sich jetzt wahrscheinlich umgesprochen hat, dass man gegen die Deutschen Mittel kann anwenden kann, die gar nicht so kompliziert sind, glaube ich schon, dass die sehr schwer werden haben. Also irgendwie, wir haben ja schon gesehen, die Schotten sind wahrscheinlich die schlechteste Mannschaft an dieser EM. Ja, die sind überfordert gewesen, haben gemeint, sie haben einen Plan, und haben gemerkt, sie haben keinen Plan in dem ersten Match. Sind nach 10 Minuten in den Rückstand gegangen, nach 20 Minuten ist 2-0 sind vor der Pause noch rot und Penalty, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es ist dann nachher, das Spiel ist gelaufen gewesen, oder? Also das ist ein Spaziergang geworden für die Deutschen. Und das hat sehr gut ausgesehen aus deutscher Sicht. Also es hat Spass gemacht, diesen jungen Spielern, wie Musiala gefällt mir super, oder? Aber Wirtz auch. Und dann hast du noch den Gündogan und den Kroos. Herrlich zum Schauen, oder? Havertz, ja, am Schluss kommt noch Füllkrug, den wir jetzt auch schon kennen, der nicht nur Kopfball kann, sondern sich dort in sehr gut zimmert hat. Oder? Also super ausgesehen, aber eben mit Sternchen. Gegen 10 Schotten noch ein bisschen weitertöckeln. Und gegen die Ungarn nicht so gut ausgesehen. Die Ungarn habe ich gestern ein bisschen parallel geschaut gegen die Schotten. Also es ist vielleicht die zweitschlechteste Mannschaft von der EM. Nein, jetzt bin ich ein bisschen böse. Aber auch keine Supermannschaft. Ja, eben, haben auch defensive Schwächen bei den Deutschen ein bisschen aufzeigen. Vor allem, wenn man umschalten kann, wenn man Ball an gefährlichen Orten erobern kann und dann mit Tempo kommen. Gut, das hat jede Mannschaft müde mit, aber die Deutschen insbesondere. Und das gestern gegen die Schweiz, ja, also ich meine, das Spiel könnte die Deutschen verlieren und dann können sie jammern über die Schiedsrichter, wenn sie wollen. Aber ja, ich habe das Gefühl, die Deutschen haben selber, sind wahrscheinlich die Einzigen, die es noch nicht gemerkt haben, dass es vielleicht doch nicht ganz einfach ein Sommermärchen wie damals wieder gibt.
Ja, also ich meine, ist noch lustig, ist mir heute Morgen erst in den Sinn gekommen, leider. Es war ja so ein bisschen noch Donkor-Moment gestern eigentlich für sie. Dort hat man aber damals gewonnen gegen Polen, oder? Der Match, wo der Donkor flankt und dann der Olivier Neuville in der Mitte trifft. Da war es ähnlich gewesen. Einfach mit dem Unterschied, logischerweise, dass die Akteure andere sind, Raum und Füllkrug, und dass es eben kein Sieg ist, sondern ein Unentschieden. Das hat ja dann auch etwas ausgelöst. Damals, 0-6. Also man war vorher schon gut drauf gewesen, Costa Rica geschlagen im ersten Spiel. Alles toll. Und dann hat man so Widerstände angefangen zu überwinden. Und jetzt könnte man, wenn man es positiv sieht, sagen, das war jetzt auch so etwas gewesen. Jetzt hat man zwar den Match nicht gewonnen, aber man hat immerhin sich den Gruppensieg noch gehabt in letzter Sekunde. Und wächst jetzt möglicherweise so auch durch das wieder ein bisschen. Man weiss, okay, wir können. Es kommt auch, wenn von der Bank jemand kommt, kommt mehr. Könnte man auch so sehen.
Darf ich kurz noch mal fragen, gell? Der Gruppensieger von dieser Schweizer Gruppe spielt im Viertelfinale gegen Spanien.
Ja, ich sage es mal so. Spanien muss zuerst ja auch den Achtelfinale überstehen. Aber ja, so ist es.
Also das gilt natürlich eben auch für die Deutschen.
Das ist so.
Wo, wenn man jetzt sieht, die Rezepte sind jetzt doch relativ einfach umsetzbar. Vielleicht nicht für die Mannschaft gleich, aber wenn es dann Dänemark...
Dänemark. Ist möglich, ja.
Dänemark zum Beispiel...
England ist auch möglich.
Ja, ist auch möglich. Aber die Engländer können das ja nicht, was die Schweizer gespielt haben gestern. Die wissen gar nicht, was Pressing heisst. Ich habe unlängst eine Statistik mitgekriegt. Da gibt es eine Statistik, die misst, wie lange es geht, bis man eine Ballstaffette unterbricht. Ja. Ich weiß nicht, wie der Wert heisst.
Passes per defensive action oder irgendwie so etwas.
Sehr schön, ja. Genau der. Und in der Premier League ist irgendwie der Spitzenwert 8, irgendetwas. Tottenham, der schlechteste Wert hat Nottingham Forest mit 18 gehabt. Und die Engländer haben im letzten Spiel gegen Dänen 28 gehabt. Also null Pressing, die schauen zu, wie der Ball läuft. Vielleicht nicht so gerne, um die Deutschen zu... Also bis dann hat dann der Kroos die Ball gespielt, oder?
Wahrscheinlich,
also ja. In einem von diesen 28... Ja. Ja. Ball, wo man ihn lässt, im Schnitt, kann er die Ball spielen. Darum, die Engländer wären für das wahrscheinlich nicht der Gegner. Aber die Dänen haben gegen die Engländer gezeigt, dass sie das können. Früher stören, draufpressen.
Spannende Gedanken.
Und, ja.
Also du meinst, das Nachbarschaftsduell Deutschland-Dänemark sollte man dann nicht abschreiben, wenn es dazu kommen sollte, schon im Vorfeld.
Ja,
es
ist psychologisch eine sehr schöne Ausgangslage für die Dänen. Oder? Immerhin im letzten Jahr im Halbfinale gestanden. Also die Qualität scheint zu einem gewissen Maß rum zu sein. Ein gewisser Winning Spirit auch, wenn es dort unglücklich im Halbfinale verloren.
Ja, man soll auch schon einmal in einem K.O.-Spiel die Deutschen an einer EM geschlagen haben, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, könnte sein. Direkt, fast direkt von der Beach.
Etwa so, genau. 19. Mein erstes grosses Turnier war tatsächlich EM 92. Ist das letzte Turnier, wo die Rückpassregeln noch nicht in Kraft waren, meine ich. Kürzlich die letzten Minuten gesehen von dem EM-Final Dänemark-Deutschland, wo dann der Ball permanent bei Peter Schmeichel hinterlandet. Das ist eigentlich eine Frechheit, dass das jahrzehntelang möglich war.
Ja.
Ja, eine sehr gute Regeländerung auf jeden Fall, die Abschaffung vom Rückpass, den man in die Hand nehmen als Goalie.
Also ich mache mich Sorgen um unsere deutschen Freunde. Es ist mir eigentlich recht sympathisch, die Mannschaft. Ich finde Nagelsmann eine interessante Figur, wo irgendwie, ja, es wäre schon noch glatt, oder? Jetzt der Verlauf vom Jahr, zuerst bei Bayern rausgeschmissen und in einer Lage, wo er noch drei Titel hätte können gewinnen, wenn ich mich nicht schwer täusche. Nachher hat man gefragt, ob er zurückkommen darf. Also, über Wild zurückkommen, hat gesagt, leider nein, ich habe da gerade anders zu tun. Und ja, und jetzt, es wäre eine schöne Geschichte, aber ich bin nicht ganz sicher, ob es so weit kommt.
Es wäre fürs Turnier natürlich auch gut, wenn Deutschland lang würde drinnen bleiben, mindestens, ob sie es dann gewinnen oder nicht. Aber ja, für jetzt
die Dänen bringen sicher eine gute Stimmung.
Das stimmt natürlich.
Oder die Schweizer.
Ja, ich meine, wenn ich jetzt noch einmal für die Deutschen rede, vielleicht ist das auch der Moment, wo sich der Nagelsmann klar wird, okay, ich brauche schon noch einen Plan B. Also wenn ich jetzt einen Gegner wie die Schweiz habe, wo das, was auf einen eigenen 16er kommt, dann relativ kompakt verteidigt, vielleicht macht es schon Sinn, meine Flügel zu besetzen und nicht mit 3 Zehnern zu spielen. Also Wirtz, Musiala, Gündogan, die eigentlich auch in den gleichen Raum bespielen, wie man dann neudeutsch sagt. Und der Havertz, der als falsche Neun dann auch zum Teil irgendwie auch noch dort noch einmal rumturnt. Vielleicht führt das jetzt auch dazu, dass man sich schon nochmal konkreter einen Plan B überlegt. Also man hat dann eben den Sané irgendwann gebracht. Der spielt einfach eine ganz schwierige Phase, schon seit Monaten, wo man sich fragen kann, hat man vielleicht nicht gescheiter jemand anders mitgenommen. Mit dem Füllkrug plötzlich physische Präsenz im 16er, wo auch etwas geändert hat. Also vielleicht löst das jetzt auch noch einmal etwas aus, dass man sagt, wir müssen variabler werden und vielleicht ist es dann, hat man sich ein bisschen täuschen davon, von diesen, sagen wir jetzt mal, relativ einfachen Gegnern zu Turnierbeginn, dass das schon der Weisheit letzter Schluss ist. Also dass dann vielleicht ein Wirtz gleich nicht von Anfang an startet, könnte ich mir vorstellen.
Man fährt ja nicht mit dem Plan B an, oder? Der Plan B, hat man gestern schmerzlich gesehen, Hans, der funktioniert hoch in die Mitte, in die Lücke.
Das stimmt. Wobei ein bisschen Variabilität schon schön wäre. Also das könnte man auch im Spiel machen, oder? Also dass man es nicht per se muss dann auch personell schon vorgegeben sein, sondern dass man auch mit dem Personal, das man jetzt hat, also wenn du eine Fünferkette hast gegen die, zieh sie doch einmal auseinander und dann schaust du, wo ergeben sich Räume. Da ist relativ, der Kimmich hat ja dann auch noch, zum Teil auch noch in die Mitte gezogen, wenn er auf der rechten Außenbahn, jetzt mache ich wieder die Verkehrspolizistenbewegung, gekommen ist, sobald es Richtung 16 gegangen ist, ist er dann ja auch noch eher nach innen gerutscht. Dann hast du noch mal einen mehr dort. Dann machst du es dem Gegner natürlich auch ein bisschen einfach. Wenn wir die Deutschen in Ruhe lassen.
Ja.
Die Armen können sich ja nicht wehren. Aber ich würde sagen, bis auf ihre Shirts, und da meine ich Heimshirt zum Auswärtsshirt, möchte ich sowieso nichts sagen als Purist.
Nicht,
ich finde, also ich verstehe sowieso nicht, warum man auch zwei Jahre neue Muster um die Nationalfarben umbauen. Ist auch bei der Schweizer Nazi übrigens so, der Farbverlauf brauchen wir nicht. Wir machen rot und dann ein bisschen weiss und umgekehrt. Beim Auswärtsshirt das pinke Shirt, naja. Nein, aber ich finde natürlich das deutsche Heimshirt schwierig, den Flaggenverlauf in den Seitenstreifen und auf dem Ärmel. Das gleiche gilt ja für die Italiener zum Beispiel. Also kurz zusammengefasst, die Adidas-Shirt-Vorlage ist ein Flop.
Aber die Leute scheinen mehr den Blaustrahl zu als du. Ich sehe die Leute, die es tragen.
Aber das Pink vor allem, oder?
Ja, das Pink.
Das ist ein Renner.
Ja.
Zudem, ich finde, ich wäre jetzt beim klassischen Grün geblieben oder bei Schwarz, aber darum macht ja jemand anders bei Adidas den Job und nicht ich wahrscheinlich. Ja, sie haben den Blaustrahl, das stimmt. Das jetzt aber, ja, eigentlich ist es eine gute Überleitung. Für dich ist es Top, für mich eher ein Flop, in dem Fall, das deutsche Shirt. Aber man weiss auch ein bisschen über unsere Tops und Flops von der ersten EM-Woche reden. Mit was wollen wir anfangen? Gut oder schlecht?
Reden wir mal, wir sind positiv.
Ach so, gut.
Negatives finden wir nicht überhaupt. Aber
kein Problem.
Also, bis jetzt, wenn ich so einfach... Also, als Herz gab mir der Romelu Lukaku, wo drei Goal annulliert worden sind, wegen, sagen wir es so, man könnte böse sagen Marginalien, wobei die sind zu Recht annulliert worden, so wie das Regelwerk ist, oder? Es gibt Offside.
Aber das
da gibt es nicht ein bisschen Offside oder fast. Das Hands ist offenbar nach aktuellem Regelwerk.
Die Regeln müssen wir wieder ändern. Also wenn der andere in den Rücken gestossen wird, wegen dem der Ball mehr oder weniger an die Hand geht, und dann ist es noch, merkt man, dann braucht man einen Seismograph.
Ja, aber der Seismograph, das ist Beweismittel,
ja,
oder?
Ja, natürlich. Aber wenn ich es nicht sehe, da könnte ich mich schon wieder in Rage legen. Wir haben mal gesagt, der Videobeweis kommt für klare Fehlentscheid.
Ja, aber jemand hat, der Schiedsrichter hat das Hands nicht gesehen und die an den Computer und Bildschirm sind die im Keller.
Im Zweifel sind sie im Keller, finde ich schon. Ja.
Die haben es gesehen und dann haben sie es angeschaut und dann haben sie den Seismograph gehabt, der den Kontakt bestätigt beleid, hat, beleidigt hat, genau wo die Hand dort ist. Aber um das geht es jetzt gar nicht.
Nein.
Weil die Schiedsrichterleistungen sind insgesamt, finde ich, sehr positiv.
Das darf man sagen, ja.
Also auch die Art, wie das Spiel geleitet wird. Und ihr habt ja schon darüber geredet. Keine unnötigen Spielertrauben um den Schiedsrichter herum. Aber der Lukaku, spielt super, finde ich, und hat noch kein Goal. Und man möchte es ihm so richtig gönnen, wenn ja, eben, sein Gesicht noch schon beim ersten Goal, der annulliert worden ist, es hat ihm geschwant dort, und dann ist er im Offside. Beim zweiten Mal das mit der Hand, er denkt, das kann doch nicht wieder sein. Und jetzt beim letzten Match, ja, er macht es herrlich, oder? Startet, aber es ist halt ein Mühe zu weit vorne. Und ja, er ist natürlich recht das Möbel, oder? Also da kann man ein leichter zu weit vorne sein mit etwas. Ich habe den Plausch an dem Spieler und es gab mir das Herz, dass der jetzt das Goal noch nicht gemacht hat. Aber ich bin fast sicher, dass die Goal kommen und möglicherweise nicht nur eins. Und die Belgier, die ich schon das Gefühl hatte, zuerst, ja, das ist nichts, gefallen mir nicht schlecht.
Ja. Ich bin gespannt, ja. Also dort sind eigentlich die Fragezeichen in der Defensive für mich, bei den Belgier. In der Offensive müsste eigentlich genug rum sein. Lukaku, einer davon. Dann hat man ja doch auch noch so einen jungen Mann aus Manchester. Manchester City, zu deinem Grauen, spielt er für die Falschen dort.
Das ist schon gut.
Kevin De Bruyne, der, ja, dann glaube ich, doch noch nicht ganz im Vorruhestand in Saudi-Arabien ist, geistig, wenn man ihm zuschaut. Also, ja, da, vielleicht ist es ja dann tatsächlich das Jahr, jetzt ist Belgien so lange der Geheimfavorit gewesen, dass sie es jetzt nicht mehr dürfen sein. Vielleicht ist das so der Moment, wo vielleicht ist das ja befreiend, wenn man plötzlich, gerade jetzt noch nach dem schwachen, also resultatmäßig schlechten Start ins Turnier, vielleicht nützt es.
Wie machen wir das doch? Sagst du jetzt ja, Top oder ich noch einen Top? Oder das haben wir gar nicht so richtig. Ja. Hm. Willst du noch einen? Hast du auch noch einen? Oder bist du auch positiv oder bist du immer so negativ?
Nein, ich sehe sogar. Also ich finde das Turnier generell eigentlich relativ positiv. Es macht Spass. Den meisten Mannschaften macht es Spass zuzuschauen, ich glaube, das kann man sagen.
Du hast Schottland gegen Ungarn nicht gesehen.
Nein, keine Sekunde. Also ich habe nachher eine Zusammenfassung gesehen.
Ich weiss eine Entscheidung.
Die ist in Ordnung gewesen, aus meiner Sicht. Mit der habe ich durchaus können leben. Aber ich meine, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich die Spanier kurz angeschnitten, also die machen richtig Spass. Und die haben offensichtlich den Schritt jetzt geschafft. Weg von dem Tiki-Taka, also das hat sich jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, logisch, aber sie sind lang gefangen gewesen, immer noch in dieser Struktur und jetzt mit diesen zwei jungen Flügeln, mit dem Lamine Yamal, viel besprochenen 16-Jährigen, der immer noch den Johan von Lanten als jüngsten EM-Goalschützen ablösen kann, wenn er dann noch ein Goal macht in diesem Turnier. Und mit dem Nico Williams, der also eine Offenbarung ist, dort auf dem linken Flügel, fast getroffen im letzten Spiel gegen Italien, wo er die Latte bereicht, oder? Wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass der lange noch in Bilbao spielt. Dann irgendwie grössere Aufgaben auf ihn warten.
Er hat eine Ausstiegsklausel festgeschrieben, wie jeder in Spanien, und sie ist gar nicht
so hoch. Sie ist eben nicht so hoch, oder?
Sind wir nicht 200 Millionen, sondern irgendwie 58 oder 50, je nach Währung. Also
für einen handelsüblichen Premier League Club kein Problem eigentlich, das zu zahlen, wenn man nicht gerade Financial Fairplay Ärger an der Backe hat. Von dem her dort, also in dieser Mannschaft steckt wieder richtig viel. Und wenn man dann sieht, also wer muss zuschauen, jetzt heute am Montag, redet man davon, dass vielleicht der Grimaldo
einmal noch darf spielen,
wo bei Leverkusen eine Wahnsinnssaison gespielt hat, oder? Wo jetzt hinter dem Cucurella muss zurückstecken bis jetzt. Also das ist, ja, die werden Europameister, würde ich mich jetzt festlegen zu diesem Zeitpunkt. Das ist für mich... Also sie spielen dann eben auch noch begeistert. Es macht richtig Spass. Also es ist die Resultatstimme und es macht Laune auf mich.
Also sie spielen bis jetzt sehr stark, aber sie wären nicht Europameister.
Also gut.
Es macht ja mehr Spass, wenn ich eine andere Meinung habe. Und ich bleibe trotz Nasenbeinbruch vom einen Stürmer dort, bleibe ich bei der Franzosen.
Hausfrauentipp nennen wir das genau. In Fachsprache.
Ja, das darf man, das ist gar nicht zeitgemäß,
sag
das Hausfrauentipp zu nennen.
Das stimmt. Sag doch noch etwas Positives.
Ich bin gerade bei Frankreich. Der kleine Mann, der sonst jetzt mittlerweile offenbar in Saudi-Arabien ist, ein N'Golo Kanté, ein riesen Plausch, wie der Fußball spielt, hat gezeigt, dass es auch geht, wenn man dort in einer Liga ist, wo einem nicht restlos richtig kann fordern, wo nur ein Spieler wie Cristiano Ronaldo richtig Freude kann machen, weil man denkt, und Kinder kann Goal schiessen. Aber er zeigt, dass man dort gleich nachher das Niveau kann behalten und fit ist und weiterhin für zwei kann spielen als nur ein kleiner Mal. Das kann mir auch ans Herz, wenn ich den sehe spielen.
Ja, also möchte ich einfach zu allem Ja sagen und ein Höckli dran machen. Grosses Kino. Für mich noch lässig Gruppe F. Finde ich von A bis Z gut. Dort sind Georgier drin, wie wir wissen. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht kommst du auf Willy Sagnol bei den Franzosen, mit dem Franzosen, der Spass macht. Der ist nämlich Nationaltrainer in Georgien. Und muss jetzt ganz viel schlechte Willi-Witze über sich schauen, weil die Georgier ja hinten raus auch Willi heissen. Aber das vermeiden wir an dieser Stelle.
Dann konsequent.
Dann sind die Türken in dieser Gruppe, die, ich glaube, einfach aus Prinzip nicht verteidigen, was sehr gut ist als neutraler Zuschauer. Nein, hochspektakulär, macht grossen Spass, denen zuzuschauen. Sehr explosiv. Dann sind Portugiesen drin, die...
Wo im Finale gegen Frankreich verlieren werden, wenn ich gerade bei meinem Tipp
bleibe. Eine Wahnsinnsmannschaft. Also ich ein bisschen schmunzeln, wo der Mario Basler letzte Woche bei uns war und Portugal als Geheimfavorit oder Geheimtipp gegeben. Ich dachte, ich weiss, also ich würde jetzt aus denen nicht ein grosses Geheimnis machen, wenn ich die Mannschaft anschaue. Und dann sind noch die Tschechen, die einfach wahnsinnig gut organisiert sind. Mir gefällt das dann halt noch irgendwie und es funktioniert, wenn nicht alle so spielen. Max so eine Mannschaft verleiden.
Es sind schön vier verschiedene Stile, oder?
Genau.
Irgendwie, also eben die Georgier, die, ja, ich habe eigentlich schon, als ich das erste Spiel gegen die Türkei, was für mich immer noch das begeisterndste Spiel war, auch sehr emotionale Akustik und alles und zwei Mannschaften, die sehr viel Herzblut reingehauen und gut geshootet haben, auch technisch guten Fußball gespielt haben. Die Türken haben dort zwei sehr schöne Goal geschossen. Georgier hätte zwei, drei sehr schöne Goal müssen schiessen. Aber ja, Georgier würde es mögen gönnen, wenn es noch etwas könnte reissen.
Wenn sie irgendwie noch etwas könnte holen. Aber jetzt müssen sie gegen Portugal spielen in der letzten Runde.
Dürfen
sie
gegen Portugal spielen?
Portugal schon, B. Wo aber auch nicht so...
Wo schon ein Sternchen hat in der Tabelle.
Ja, da hast du recht. Aber auch dort ist ein bisschen wie bei den Spaniern, habe ich das Gefühl. Also der zweite Anzug, nicht ganz so gut wie der von den Spaniern, aber schon. Auch nicht so daneben. Also, ja, sie viel Spass.
Sie haben Tiefe, Georgier, die vielleicht der Schweizer doch noch ein bisschen fehlt.
Ja, darf man so sagen. Sag etwas Gemeins.
Etwas Negatives.
Ein Flop von der ersten EM-Woche.
Jetzt, ich würde mein Gesicht beschreiben, jetzt bin ich gerade ein bisschen geschockt. Ich kann so schön positiv denken. Aber nein, ein Flop war, es ist auch gestern passiert, in einem nicht sehr bedeutsamen Match Schottland gegen Ungarn. Aber wie dort der Penalty nicht gepfiffen wird, leider hat man das in der Zusammenfassung von den Kollegen vom Schweizer Fernsehen nicht sehen können. Aber es ist ein klarer Penalty für Schottland, kurz vor Ablauf von der regulären Spielzeit. Die Schotten werden unter den letzten 16, auch wenn man jetzt sagen kann, Fußballer ist das kein Verlust. Aber es haben ja doch auch ein paar Kollegen mitgebracht, die für hervorragende Stimmung gesorgt.
Das stimmt.
Wäre natürlich auch noch schön gewesen und ist eine sympathische Mannschaft, aber dass der Penalty nicht pfiff war, da verstehe ich, dass die Schotten sauer sind. Es war nicht ein Penalty gewesen, wie die, der Julian Nagelsmann wo man auch könnte pfeifen könnte, sondern da ist ein Mann richtig Goal unterwegs, der gestoppt wird.
Jetzt Kontakt muss ich wirklich zu meiner Schande gestehen, dass ich nur eine Zusammenfassung gesehen habe von den Kollegen vom Schweizer Fernsehen und darum die Szenen auch nicht gesehen haben. Aber ich glaube dir natürlich, dass das ein wahnsinniger Skandal ist. Mein einter Flop ist der Ronaldo von den ersten Match. Geht mir der auf den Senkel.
Du meinst, weil er noch kein Goal geschossen hat, sondern einen wunderbaren Assist.
Ja, das ist ja unglaublich, oder? Also, dem zuzuschauen, also eigentlich sollte er ja nicht auf dem Platz stehen. Sie haben bessere. Jetzt schafft es natürlich der Raphael Leão nebendran mit dank zwei Schwalben in zwei Matches gesperrt sein im letzten Gruppenspiel und wird zweimal verwarnt für eine Schwalbe. Also eigentlich gibt es noch einen nervigeren Portugies, wenn man sich so überlegt. Aber nein, es ist wirklich Ronaldo Masterclass, könnte man sagen. Eins, was nervt an ihm. Er stolziert auf den Platz rum, verwirft die Hände, wenn er den Ball nicht überkommt, selbst wenn er nicht wirklich frei ist und der Ball nicht in seine Richtung gespielt wird. Sagt er, irgendeinem Bernardo Silva, der auch schon einmal, glaube ich, gerade einen Pass anbekommen hat, auch Schande. Was ist eigentlich dein Problem? Er versucht verzweifelt die Goal zu schiessen. Also er wird jetzt wahrscheinlich auch spielen, kann ich mir vorstellen, in dem eigentlich bedeutungslosen dritten Gruppenspiel für Portugal, weil er ums Verrecken das Goal muss haben. Und du sagst, es dann passiert etwas, dann spielt er quer, Assist, im letzten Match.
Jetzt ist er nicht nur der beste Torschütze, vor allen Europäischen Länderwettbewerben, sondern auch noch der beste Vorbereiter.
Ja, und ich würde ihm unterstellen, das hat er gewusst und hat den Querpass einfach dann gespielt, weil er gewusst hat, okay, dann habe ich den Rekord auch noch und das ist gut für mein Ego. Also Portugal spielt mit einem halben Mann weniger, ich würde behaupten, wenn der auf dem Platz ist. Und das könnte sich noch rächen irgendwann.
Ich finde jetzt ehrlich gesagt, mir geht er auf den Senkel, weil er immer den Tapen oben hat und immer einen halben Schritt im Offside steht. Aber ich finde, er spielt besser, als ich es erwartet habe.
Er dann hast du einfach sehr wenig erwartet.
Nein, ich habe nicht so, ich habe von einem, der in der Liga, hast du vorher schon gesagt, von der ich, wo mich jetzt nicht so bewegt, positiv bewegt, die Saudi League, obwohl ich da permanent irgendwelche Mails bekomme von denen, dass etwas passiert, sage ich dort. Ja, beim Golo Kante kann ich verstehen, dass der nicht spielt. Dort habe ich es, ab wem verstehe ich es irgendwie nicht. Aber ja, vielleicht spielt man dort, wo man viel Goal kann schiessen und viele Millionen kann abholen. Aber ich finde, er spielt besser, als ich es gedacht habe. Er zieht viel defensiv auf sich. Er ist mobiler, als ich ihn in Erinnerung kann von seinen letzten fürchterlichen Wochen in Manchester. Also ihm scheint das gar nicht so schlecht da zu haben. Er wird immer der Ronaldo sein, der mit Ego auf dem Platz ist. Und er wird immer dafür sorgen, dass man das Spiel 3-4 Mal unterbrechen muss, weil irgendwelche Kinder oder noch ehemalige Kinder aufs Feld rennen müssen. Also ja, das ist nervig.
Gut, für das kann er nichts. Oder ja, irgendwo, sie machen es wegen ihm, aber das würde ich ihm nicht einmal, vorheben.
Ich auch nicht. Aber er wird immer der Ronaldo sein mit dieser Ausstrahlung von einem Superstar, auch wenn er vielleicht nicht mehr so gut ist wie in seinen besten Jahren. Aber ich glaube, er hat sogar Anflüge von Pressing gezeigt. nein, wo man eigentlich gar nicht denkt, dass er das im Repertoire hat. Also es scheint ihm recht gut da zu haben. Ich finde, er ist wirklich wesentlich. Ich habe gedacht, er ist jetzt im Vorruhestand dort, holt den Kohlen ab und schießt gegen wehrlose Goal. Er hat noch kein Goal geschossen gegen nicht wehrlose, aber er dunkelt mich gefährlich.
Also gefährlich für seine eigene Mannschaft. Also, stell dir vor, du könntest mit 11 spielen, die alle am gleichen Strick sind. Jetzt, also der Ronaldo ist ja immer schon sehr... Also jede Mannschaft, die Ronaldo drin spielt, hat, müsse sich auf Ronaldo fokussieren. Und das geht, solange du viel besser bist als alle anderen. Und das ist er einfach nicht mehr. Und das reicht sich jetzt. Also meine... Man kann jetzt den Shaqiri beiziehen, das ist vielleicht Blasphemie aus Ronaldo seiner Sicht.
Definitiv.
Wo auch nicht mehr ganz auf dem Höhepunkt von seinem Arbeiten ist und jetzt irgendwie natürlich sich muss mit der anderen Rolle abfinden. Der Ronaldo, so stilprägend ist er eben auch nicht mehr, dass man ihn unbedingt müsste drauflassen. Also der Herr Martinez, sein Trainer, tut mir ein bisschen leid, weil ich glaube, wenn du es lässt, dann hast du einfach Ärger.
Ja gut, das hätte er ja können bei Amtsantritt auf sich nehmen und dann in den Ruhestand schicken, wie es sein Vorgänger schon fast gemacht hat. Ja, es war noch ein rechtes Getöse ja damals. Aus Schweizer Sicht hat man das Gefühl, es gäbe andere Stürmer, die dort einem wehtun können, wenn man sich an
Gonzalo Ramos kommt
erinnert, genau, wo damals an der WM nur 3 Goal in die Schweiz geschossen hat. Ja, ich, wie gesagt, ich finde... Auch wenn man auf die Tabelle schaut, dort hat es auch ein Sternchen bei den Portugiesen. 2 Spiele, 6 Punkte. So schlecht tut der Ronaldo dieser Mannschaft eben nicht.
Hast du noch einen Flop?
Flop? Nein, ich will positiv
sagen. Schon? Okay, dann sage ich noch einmal etwas über die Engländer. Die sind furchtbar. Das war eigentlich mein Favorit für die EM. Ich dachte, okay, jetzt ist das Jahr, Gareth Southgate, letzte Chance. Hat er selber gesagt, wenn es jetzt nicht klappt, dann ist das wahrscheinlich für mich. Ja, hoffentlich, weil mit dieser Mannschaft so einen furchtbaren Fußball spielen, nach 2 Matches, wer weiß, vielleicht wird jetzt alles gut. Aber also, er hat insgesamt schon 3 Turniere gehabt vorher. Das erste war eigentlich noch gut gewesen. Dort ist man mit relativ niedrigen Erwartungen gekommen, weil man aus dem Island-Debakel von 2016 rausgekommen ist. Das war noch optimistisch gewesen. Und jetzt, mich nerven die, weil die haben dermaßen Potenzial. Grealish daheim lassen, super. Also
sie wären wahrscheinlich noch pomadiger, wenn der Grealish dabei wäre, aber das Rampenmöglich.
Vielleicht, ja.
Ich getraue mir da, also ich will jetzt nicht die Leistung von den Engländern schönreden, nur...
Das wird jetzt gerade passieren?
Nein, ich schaue voraus.
Also gut, sag.
Die Engländer werden gemessen, ob zum Schluss
da ist recht.
Den Kübel in den Finger haben oder nicht in den Finger haben. Und bis jetzt sieht es nicht so toll aus, aber sie haben 4 Punkte auf dem Konto. Es gibt keine Style Points an der EM. Ich habe das Gefühl, vom Energiehaushalt ist die Mannschaft noch im Aufbau. Eben, wir haben vorher über das Pressing, was nicht bringt, vielleicht können sie es noch nicht bringen, geredet. Sie wirken überhaupt nicht spritzig und nicht inspiriert. Die kommen, gerade die Spieler von Manchester City, ein Phil Foden ist noch völlig, hat viel brach gelegen. Aber wenn ich sehe, wie seine Teamkollegen, Clubkollegen wie De Bruyne, Rodri, Doku, habe ich bei allen das Gefühl, es kommt, es kommt. Akanji, also die Engländer, habe ich fast das Gefühl, die werden wir noch. Da musst du dich noch ein bisschen länger ärgern an dem Turnier.
Bin nicht sicher, weil das Problem ist, die haben schon. Die letzten zwei Turniere waren gleich.
Eben.
Riesenpotenzial und dann ein Rotz auf dem Platz. Und es längt. Also sie wären ja nicht besser mit zunehmendem Turnierverlauf. Ich meine,
sie werden mal besser.
Ja, gut, wenn sie richtig schlecht. Kann man. Ja, in Nuancen von mir aus. Also, wenn man schaut, sie stehen im Finale gegen Italien im 21. Sterling-Schwalbe im Halbfinale gegen Dänen, wo dann am Schluss das Ding entscheidet. Also, fragt am Schluss niemand mehr, außer ich jetzt in dem Fall.
Ja, aber, du scheinst da ein klares Feld zu einer Schwalbe zu verdrängen. Ja,
natürlich war es eine Schwalbe. Das war
eine Berührung da.
Ja gut, das ist ja noch kein Foul, wie eigentlich der Engländer weiss. Aber, also, ist da ja keine Entwicklung fest, eher eine Rückentwicklung fußballerisch. Das würde mir als Engländer, und ich mag die eigentlich, ich würde ihnen gönnen, dass sie mal etwas reissen. Und sie haben Spieler, die Spass machen sollten. Es ist eigentlich dann auch nicht so ein britischer Fußball, den die könnten spielen. Und dann kommt das und dann muss man sagen, der Trainer muss weg.
Ich kann das völlig verstehen, aber wenn man würde gerne Zirkus sehen von dieser Mannschaft, aber der Trainer hat eine andere Idee, wie man Erfolg kann haben an einer EM. Er hat da auf Frankreich geschillt und auf Portugal geschillt, nicht gerade auf Griechenland, weil die Griechen sind defensiv solid gewesen.
Das stimmt.
Aber eher ein vorsichtiger Fußball. Ja, vielleicht hätte vielleicht auf Italien sollen schauen, wie die Fußball gespielt haben an der letzten EM. Ja, aber ich glaube, das ist die Marschroute, die er gewählt hat. Sicher sind das jetzt keine überragenden Auftritte und ich werde wirklich nicht widersprechen, aber ich finde, das kann noch Spass machen, wenn man es mit den Engländern hebt, wie es aussieht.
Die Sendung heisst ja Pro und Contra, du sollst mir widersprechen.
Hier mit
alles getan. Alles in Ordnung. Komm, wir gehen zum Endspurt. Da dulde ich kein Widerspruch.
Endspurt.
Im Endspurt reden wir als erstes über die Formel 1. Sie ist am Wochenende gefahren worden, Verstappen gönnt. Du bist begeistert.
Ja gut, ich habe es zur Kenntnis genommen, weil man ja weiss, dass in der Regel der Verstappen gönnt, schaue ich eigentlich eher nur noch zufällig, wenn ich gerade streife und sehe, ah, da ist Formel 1, ah, da hat es gerade Regenpause, da könnte spannend werden. Wenn es nicht regnet, wird es nicht so spannend. 69 Punkte Vorsprung.
Ja, ist viel, muss man sagen.
Schwingen am Schwarzsee, sagen wir es.
Ja, der Werner Schlegel, der Mann mit dem sensationellen Namen Werner Schlegel, Anfang 20 immer noch trotzdem, obwohl er tönt wie 75. Aber man sagt die Leute nicht an ihrem Namen messen, sondern an dem, was sie leisten. Und der Schlegel hat Grosses geleistet. Der gönnt am Schwarzsee und lässt, im Schlussgang hat er den Adrian Walter bekommen, lässt aber auch einen Samuel Giger, sämtliche Orliks, Fabian Studemann hinter sich. Also das ist so ziemlich das, wo das Beste, was die Sagmel Schweiz im Moment zu bieten hat. Also, der meldet sich an, würde ich sagen, für einen weiteren Verlauf der Saison. Das kommt gut. Der Fabian Rieder, jetzt hätte ich fast Sebastian gesagt, lieber Ex-Kollege von uns, schöne Grüße an der Stelle. Der Fabian Rieder, wenige Stunden nachdem er einen sehr guten Match gemacht gegen Deutschland, wird bekannt, dass er zum VfB Stuttgart ausgelehnt wird für eine Saison von Stade Rennes. Guter Move.
Ja, da hat der VfB sehr schnell reagiert auf den guten Match gegen Deutschland. Spass beiseite. Ich glaube, es ist ein guter Move, auch wenn Stuttgart wahrscheinlich ein bisschen im Umbruch wird sein, weil ja doch ein paar Spieler mutmaßlich oder sicher gehen. Ja.
Aber eine Chance
für ihn. Das eröffnet auch Chancen und es ist auch von der Grösse des Clubs jetzt nicht so, dass es unmöglich ist, dort sich dann durchzusetzen.
Jetzt müssen wir noch tippen. Wir haben uns etwas vorgenommen, wir machen es aber gleich schnell, das nehmen wir uns auch vor. Zuerst noch die Buchhaltung. Wir haben letzte Woche den Dino und ich getippt, wie der Schottland-Match ausgeht, Schweiz-Schottland. Ich als natürlich ewiger Optimist habe ein 1-0 getippt. Goalschütze Fabian Schär angesagt.
eigentlich richtig schon
fast. An sich richtig, stimmt. Das 1-0 ist durch Fabian Schär gefallen. Nein, man hat nachher im McTominay-Score zugeschrieben. Aber ja, einen fatalen Ablenker, kann man sagen, im Endeffekt. Dino hat unentschieden Tipp 2-2 zwar, aber also Tendenzen gestimmt. Herzliche Gratulation an dieser Stelle. Jetzt werden wir mal schauen, wie du das machst. Also, wir haben uns vorgenommen zu tippen, wer sich am Dienstag und am Mittwoch für die Achtelfinale qualifiziert oder Europameisterschaft.
Soll ich mal einen Anlauf?
Ja, sag doch mal.
Machen wir Gruppe für Gruppe Ping-Pong?
Ja, das ist eine schöne Idee.
Gruppe C, vielleicht sind wir uns ja sogar einig, obwohl du ja wirklich nicht an die Engländer glaubst, aber die Engländer und Dänemark sehe ich da weiter.
Ja, die sehe ich auch weiter. Ich sehe es aber in der umgekehrten Reihenfolge. Frage mich jetzt nicht genau, wie das denn genau läuft. Also Dänen, die Engländer und ich glaube, dass die Slowenen weiterkommen.
Du willst England gegen die Deutschen im Achtelfinale sehen, höre ich da raus.
Es wäre fürs Turnier gut. Ich glaube, da würden die Deutschen auch mal eins weiterkommen.
Wie das letzte Mal, oder wie? Nicht ganz.
Schauen wir.
Gruppe D. Ich mache es einfach, da schicke ich gerade 3 weiter. Frankreich, Holland und Österreich.
Ja, ich mache es genau gleich und ich mache es die Reihenfolge. Ich glaube, dass die Holländer am Schluss die Österreicher schlagen. Weil die Holländer auch wahnsinnig, also die haben jetzt eine Direktbegegnung, Dienstag ab am 6. Die Holländer so einen gesunden Realismus an den Tag legen, das tut denen gut. Holland, Frankreich, Österreich auch für mehr weiter. Das heisst, bei mir wird es jetzt langsam eng. Wir haben jetzt, glaube ich, zweimal schon 3 weitergeschickt. Mal schauen, wer es jetzt noch schafft.
Gruppe E habe ich Belgien und dann Rumänien und Slowakei, weil dann lang beiden, wenn sie gegeneinander spielen, das Unentschieden sicher. Ich glaube, das bringen sie her.
habe ich auch alle 3. Ich glaube aber, dass die Slowaken, die gefallen mir richtig gut. Ich glaube, dass die gegen Rumänien gewinnen. Weil die Rumänen auch profitiert haben gegen die Ukraine von einer richtig schlechten ersten Halbzeit, inklusive Goaliböck. Also die sind vielleicht nicht ganz so gut, wie sie gemacht werden. Aber ich glaube auch, dass sie weiterkommen. Also Slowakei, Belgien, Rumänien. Das heisst, wir haben noch die sehr begeisternde Gruppe F, wo Portugiesen, Türken, Georgier und Tschechen drin sind.
Portugal habe ich da vorne.
Die sind schon durch.
Weil die
Ronaldo überrascht, ja.
Und Spaß beiseite. Und ich würde noch Türkei mitnehmen. Leider nicht Georgien, wo dafür als Europameister von den Herzen darf gehen.
Also. Georgien habe ich auch nicht, aber ja, Türken auch nicht. Also neben den Portugiesen, die schon qualifiziert sind, tatsächlich Tschechen drin. Ich glaube, die werden gegen die Türkei, eben, das ist so ein bisschen Kampf der Kulturen, fußballerisch gesehen, die offensiv begeisterten Türken gegen sehr methodische Tschechen. Ich glaube, die Tschechen werden das ziemlich gnadenlos ausnutzen. Auch wenn jetzt der Patrick Schick nicht im Fallbesitz von seinen Kräften dürfte sein.
Darum schiesst der Goal nur noch mit dem Oberkörper.
Hat der Ball reingelaufen im letzten Match. Ich glaube Portugiesen und Tschechen. Und leider ja kein Georgier. Aber der Willi Sagnol hat so schön gesagt, der georgische Trainer, er sei nicht davon ausgegangen, dass man die EM gönne. Von dem her, die sind da zum Erfahrungen sammeln und ich glaube auch zum uns Freude machen. Und das klingt bis jetzt sehr gut. Also,
sehr, sehr.
Die dürfen gerne wiederkommen, wenn sie wollen. Mal schauen, ob sie noch Lust haben. Du darfst auch gerne wiederkommen, Stefan. Es war mir eine Freude gewesen. Vielen, vielen Dank.
Ja, besten Dank, dass ich da einmal hatte für dabei sein.
Ja, jederzeit wieder. Das nächste Mal kommst du einfach auch, wenn der Dino über das Velo fährt oder nicht. Schauen wir.
Schalten wir live vom Velo zu.
Da passiert wieder ein Unglück. Nein, machen wir ja auch nicht. Mindestens nur, wenn er uns verspricht, dass er absteigt für die Zeitdauer von seiner Zuschaltung. Also, wir sind gespannt, auf wer die Schweiz trifft. Im Achtelfinale, wenn wir uns das nächste Mal hören, ist der schon vorbei. Dann wissen wir schon mehr, ob wir den Viertelfinale planen oder ob es halt gleich am Schluss wieder gegen einen grossen oder Albanien nicht gelangt hat. Wir wollen schauen.
Schauen wir doch mal.
Bis nächste Woche. Wiederhören.
Pro und Kanter.